Film und Fressen, der Podcast über Kino mit Geschmack. Mit Kofal und Quirin.
Eine neue Woche, eine neue Folge von Film und Fressen. Heute schauen wir uns mal einen Film an, den haben wir ja letzte Woche angekündigt oder letztes Mal, ich sag schon Woche, die Wochen vergehen und wir starten mit neuen Folgen, zack, 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 im 14-Tage-Takt. Genau, das letzte Mal haben wir ja schon angekündigt, was wir uns anschauen werden und das haben wir getan, Könige des Sommers. Es geht um einen der Könige der französischen Käse, den Comté. Und jetzt ist halt die Frage, hält nicht der Käse, sondern der Film, was er verspricht. Wir werden sehen. Mit mir, wie immer natürlich, dabei Dr. Daniel Kofal, Ernährungssoziologe und heute ein Käsephilosoph. Vielleicht auch nicht. Hallo Daniel.
Lieber Johannes, mein Genussexperte in der Ferne. Ich freue mich total, dass wir wieder zusammenkommen und diesen Film besprechen. Und ich bin dir sehr dankbar jetzt schon über viele Dinge, die du mir sicherlich erklären wirst, diesen Film passieren.
Ja, ja, ja. Da bin ich auch mal gespannt, was du vielleicht erklärst. Ja, jedenfalls, bevor wir zu den persönlichen Eindrücken kommen, natürlich wie immer eine kleine Zusammenfassung des Films. Man könnte auch vielleicht sagen, naja, ich nehme jetzt mal nichts vorweg, aber man könnte vielleicht durchaus sagen, wenn ich diese Einführung gegeben habe, dann haben wir auch schon vielleicht die manche Höhepunkte besprochen, aber lassen wir es doch mal locker angehen und schauen mal, was uns erwartet. Da ist Toton, der ist 18 und lebt unbeschwert in der französischen Jura-Region und ja, das Ganze wirklich ganz leger, man feiert, man säuft, man schlägt sich, so wie es halt so auf dem Dorf ist, vor lauter Langeweile und dann passiert was. Der Vater, sein Vater stirbt bei einem Autounfall. Der hat vielleicht das auch zu viel gesoffen und ist gegen einen Baum gefahren. Das kann man vielleicht auch schon mal verraten. Und plötzlich steht Toton da. Er hat nämlich noch eine kleine Schwester, um die muss er sich kümmern. Claire heißt die. Und er braucht dringend Geld, ja, weil er gar keinen Job hat. Der hat vorher einfach so in den Tag hineingelebt. Also nimmt er einen Job in der örtlichen Käserei an. Und jetzt könnte man meinen, jetzt passiert's, ja, jetzt geht's rund um den Käse. Nein, natürlich nicht, sondern nach einer Prügelei, nach einem Problem, dass das nächste greift, verliert er auch diesen Job oder diesen Job überhaupt. Und was macht er? Toton hat dann plötzlich eine Idee. Er will mit dem alten Kupferkessel seines Vaters, der hat einen Hof, einen Bauernhof, Käse herstellen. Und er hat mitgekriegt, als er in der Käserei gejobbt hat, das ist für den Besten. Comté 30.000 Euro Preisgeld gibt. Und das will er natürlich gewinnen. Und ja, da fängt er natürlich an auszuprobieren. Aber er weiß auch schon eins direkt, er braucht die beste Milch der Region. Und die hat er natürlich auch kennengelernt, als er in der Käserei gearbeitet hat. Das ist Marie-Lise, das ist eine junge Milchbäuerin mit den erstklassigsten Kühen und mit der erstklassigsten Milch. Ja, Toton beginnt einfach mal eine Romanze, eigentlich weil er an die Milch ran will, später verliebt er sich, ja, so ist es halt tragisch, tragisch und seine Freunde zapfen die Milch ab, während er sich verlustiert und ständig irgendwie mit der lieben Marie-Lise rum macht. Das Käsemachen erweist sich aber als schwieriger als erwartet, obwohl er auf dem Campingplatz so eine Touristeneinführung mitgenommen hat. Und er kriegt es einfach nicht hin. Er kriegt einfach genau die Dinge, die wichtig sind beim Käsemachen, nicht hin und verbrennt sich regelmäßig die Finger. Er verbrennt sich eigentlich auch regelmäßig die Finger daran, dass er hier mit Marie-Lise rummacht. Jetzt ist es so, dass auch noch eine Kuh kalben muss, schwierige Geburt. Er hilft dann und entscheidet sich für diese Unterstützung bei diesem Kalbvorgang, beim Kalben und lässt die Freunde quasi mal kurz im Stich. Jetzt passiert's, die Brüder, kommen und es gibt natürlich auch eine wilde Prügelei, Schlägerei und alle sind miteinander jetzt verfeindet und gehen auseinander. Toton steht dann da, hat zwar noch die letzte Milchladung und macht dann tatsächlich sich nochmal ran, unterstützt und so ein bisschen auch motivierend mit seiner Schwester, die sagt, komm, jetzt probieren wir das nochmal aus und dann schafft er es tatsächlich, diesen Käse fertigzustellen. Ja, wie gesagt, alle sind jetzt miteinander böse und Toton stellt fest, er kann gar keinen Käse einreichen, weil das nur zertifizierte Betriebe machen können. Und somit war eigentlich alles umsonst. Tja, Toton verschenkt dann diesen Käse als Versöhnungsgeschenk. Marie-Lise nimmt das strahlend an. Alle sind wieder Best Friends. Auch seine Freunde, die sich nach dieser Schlägerei verabschiedet haben von ihm, sind dann auch wieder alle mit an Bord. Und es endet harmonisch in einem Happy End. Das mal so in einem Schnelldurchlauf. Ja, meine Erwartungen kommen gleich. Ich habe den Film ja genauso wenig gesehen, auch wenn ich ihn ausgesucht habe, wie du, Daniel. Was war denn so deine Erwartung auf einen Käsefilm, der mit Könige des Sommers betitelt war?
Ja, also jetzt muss man natürlich immer den Kontext, wie ich stets betone, mit bedenken. Ja, und zu wem sage ich das jetzt, was ich erwartet habe? Das sage ich ja zu dem Mann, den ich zwischen als jemand schätzen und kennengelernt habe, der den angenehmen Film mag. Ja, also der Nonnas vier Gänge gibt und allzu komplizierte Kunstarrangements auch schon mal auslässt oder da auch schon mal den Finger in die Wunde legt. Also habe ich natürlich gedacht, ich kannte den Film ja nicht, ja, und König des Sommers, das ist sicherlich eine schöne eine schöne französische Komödie vielleicht, ja, so auch wieder was fürs Herz so ein bisschen. Auf dem Cover von dem Film, was ich so gesehen habe, war ja ein Liebespärchen drauf, ja, und sicherlich sollte es stark um Genuss gehen, ja, um was detailreiche Herstellungsprozesse habe ich mir vorgestellt und viel zum Schmunzeln, bisschen was zum Schmachten und naja, also leichte Unterhaltung für den Abend und so bin ich da rangegangen, obwohl, das muss ich auch ganz kurz sagen, ich hatte, ohne zu spoilern, bei Wikipedia mal reingeguckt und habe dann unten in der Liste gesehen, dass er ganz viel oft irgendwie für irgendwelche Filmfestivals nominiert worden ist und auch den anderen Preis geholt hat. Dachte ich schon, das ist irgendwie merkwürdig, aber wer weiß, ich bin ja auch irgendwie nicht so richtig mit den Filmfestivals dabei, kann ja sein, dass das auch Johannes, dass die Kultur von Johannes aufgegriffen haben und so habe ich mich dann in diesen Film reinbegeben und die ersten, also und auch, ich sage das ja auch zu jemandem, der gesagt hat, der Einstieg bei Babette hat so lange gedauert, ne, mit dem ersten. Also meine, und jetzt, bevor ich jetzt auf den Film eingehe, das ist der letzte Punkt, also meine Liste, die ich angefangen habe, Notizen zu machen, das ist eigentlich für die ersten 30 Minuten die Fragestellung, ob es hier darum geht, Alkoholprobleme in der ländlichen Bevölkerung zu thematisieren und ob das jetzt der Referenzpunkt sein wird, über den wir sprechen werden. Das hat sich ja dann zum Glück geändert, aber genau, so, das war meine Intention, mein erster Eindruck und dann musste ich mich drauf einlassen.
Ging's genau, so ist es, drauf einlassen, ja, wir müssen uns auf vieles drauf einlassen, glaube ich, wenn wir weiterhin Filme schauen, die sowohl Klassiker sind, als auch neu ins Kino kommen. Ja, ehrlich gesagt, ich habe ja gehofft, es ist was ganz Besonderes. Es ist ein Film, der im Programmkino gelaufen ist, ja. Ich wollte ihn eigentlich mit einer sehr guten Freundin mal schauen, als der reinkam. Leider gab es keine Karten und wir haben uns für irgendeinen anderen entschieden, weil er voll war. Ja, also war wirklich ausgebucht, bis auf wenige Plätze, die ich nicht haben wollte, ja, oder so. Aber ich dachte eigentlich, es ist echt ein schöner Film, ein französischer leichter Film ums Käse machen, ja. Das war ja auch so die Aussage, wenn man über den Film gelesen hat. Und die zentrale Aussage ist ja, er will den besten Comté machen, ja. Und jetzt ja mal ganz egal, ob er es nachher kann oder ob er überhaupt zugelassen ist und so weiter. Ich habe damit wirklich gerechnet, dass es da ums Käse machen geht. Natürlich, klar, irgendwo gibt's immer irgendwo noch eine Nebenhandlung und sowas. Ist es aber halt, ja, dieses Genre Coming of Age ist ja hier voll das Thema im Endeffekt. Ein Junge, der da halt, ne, erwachsen werden muss. Und ich habe eigentlich mich drauf gefreut, da mehr über Comté und über die Käsegeschichte. Frankreich ist ja schließlich Käseland Nummer 1, wenn man jetzt mal Holland nebenan lässt. Die Vielfalt ist in Frankreich deutlich größer als dann tatsächlich jetzt vielleicht die Käsevielfalt in Holland. Auf jeden Fall habe ich auf Käse gehofft. Und irgendwie, ja, ging es schon um Käse, aber für mich fand ich dann doch auch wieder deutlich zu wenig, ja. Und da war ich doch schon ein bisschen enttäuscht. Ich habe es aber trotzdem durchgehalten, habe auch gedacht, wann fängt's denn jetzt tatsächlich mal mit dem Käsemachen an? Nicht, dass man vielleicht auch schon vorher mal gesehen hätte, dass der Vater des Jungen Käse gemacht hätte oder ähnliches. Er kommt dann plötzlich auf die Idee, Käse zu machen oder so. Und das, ja, vorher tatsächlich viel feiern, viel saufen, viel Schlägereien und dann irgendwann halt tatsächlich das erste Mal, dass es um Käse ging. Und da war, glaube ich, schon die Hälfte des Films fast vorbei. Nicht ganz, ich übertreibe. Aber
bis 39 Minuten, da würde ich so sagen, da fing das so langsam an, dass es auf einmal doch ein bisschen, also mehr um Käse ging.
Genau. Es ging halt vorher eher so um pubertierende Jugendlichen beim Erwachsenwerden, eben bei diesem Coming of Age Erwachsenwerden zuzuschauen. Und da war ich schon etwas, ja, ich habe gedacht, da vielleicht nimmt es dann nachher Fahrt auf, wenn eben dieses Schicksal, dieser Schicksalsschlag dazuschlägt. Aber ja, kommen wir gleich dazu, wenn wir da jetzt mal detailliert auch drüber sprechen. Es war für mich jetzt, sage ich jetzt mal so, mehr wieder nicht Drama in dem Fall, aber weniger Genuss. Das schließt eigentlich so an bittersüße Schokolade an, wo ich sage, ja, es ist Drama anders, ja, jetzt gar nicht so abgehoben. Also wir haben jetzt hier nicht den, jetzt habe ich schon wieder vergessen,
magischer
Realismus, ich würde mal sagen, fantastischer Realismus ist ja ähnlich, ja, magischer Realismus, genau. Und hier haben wir eher knallharte Realität, ländliches Leben in Frankreich oder es könnte auch in Deutschland sein, also Landleben pur, so könnte man sagen, ja. Und ich hab's durchgezogen, bis zum Ende geschaut und habe eigentlich immer noch gehofft, dass doch nochmal irgendwie, ja, ein bisschen mehr Käse kommt.
Ja. Also bevor wir zum Fazit kommen, ja, nach 10 Minuten, würde ich sagen, nachdem die erste große Skepsis bei mir so sich nicht verflogen war, würde ich jetzt nicht sagen, sondern irgendwie sich so normalisiert hatte und egal, okay, das ist es jetzt irgendwie, muss ich doch sagen, auch retrospektiv hat sich die Anfangsszene, auch die Anfangsszenerie für mich doch nochmal so plausibilisiert. Und zwar fangen wir vorne an, es beginnt ja eigentlich schon irgendwie bei so einem ländlichen Fest und man sieht ja auch so Kühe, also Rinder und man sieht da so Pferde und man kann schon sagen, wir steigen, wie du gesagt hast, so ins bäuerliche, ländliche Leben und ich glaube, das ist doch gar nicht so schlecht zu sagen, wie das Frankreichs, ja, in einer bestimmten französischen Provinz ein. Und wir lernen eigentlich tatsächlich nicht magisch, sondern wirklich sehr, wie du gesagt hast, knallhart Realismus kennen, so wie so ländliches Leben ablaufen kann. Ja, also das ist eine bestimmte Form der Feierlichkeit, die da stattfindet. Ja, man kennt das so auch mit Begriffen, die man sonst benutzt, wie Dorfdisco, die gibt es ja dann auch an einem Abend. Ja, aber es gibt eben auch dieses Volksfest, ja, irgendwie mit Rinderschau vielleicht und Pferderennen und so Kram, ja. Mit Sauferei auch ganz klar. Also das Saufen gehört da auch schon mit dazu. Also da sind wir jetzt vielleicht noch bei einer Frage von Genuss und Quantität. Also hier ist irgendwie, der Genuss liegt schon auch in der Menge drin, ja. Also man will sich schon wie wegschießen. Man kann sich auch schon vorstellen, dass sie am nächsten Tag darüber reden, wie viel sie da getrunken haben. Dass das so irgendwie so eine Auszeichnung ist, ja, wie viel vertragen hat. Das ist, finde ich, in dem ersten halben Stunde nicht klar, ja. Auch überhaupt nicht, weil eben diese Coming-of-Age-Geschichte so im Zentrum steht und es geht wirklich um pubertierende Jungs und ihre Selbstfindung und ihren Umgang mit Mädchen oder Frauen. Es geht auch um Erektionsprobleme, die man beim Alkohol auch hat. Da müssen die dann auch ihre ersten Erfahrungen mitmachen, dass man eben, dass das schlecht harmoniert beim Mann, unendlich viel trinken und gleichzeitig noch der Casanova sein. Da beißt sich leider das eine oder andere, dann, bei den meisten ja dann doch organisch. Das wird da aufgegriffen und es wird halt überhaupt nicht beschönigt. Und dann kommt natürlich noch diese dramatische Szene, dass er da seinen betrunkenen Vater ins Auto setzt und dann findet er den da vom Baum geknallt wieder, da ist er tot. Und dann bleibt er mit seiner Schwester alleine. Das ist alles schon mal finde ich schon ein bedrückendes Szenario an sich, ja, also wirklich kein angenehmer Start insofern, zumal mir diese Rituale natürlich auch noch irgendwie so fremd sind, also ich bin ja wie auch früher so, bin da ungern hingegangen zu so Dorfdisco-Phänomen, weil ich einfach nicht der bin, der sich da so gerne betrinkt und dann noch nackt auszieht und dann von den anderen irgendwie den Macker macht. ich weiß, dass es auch Spaß machen kann und ich kann diese Kultur auch, also ich kann verstehen, dass andere da ihre Freude finden, aber das bin halt überhaupt nicht ich. Ne? Und das ist alles sehr schwierig gewesen. Aber ich finde schon, dass uns das, und das finde ich, das kann man auch im Laufe des Films beibehalten, und das ergibt sich, finde ich, auch für mich oder hat sich dann so ergeben. Es ist ein Einblick in die ländliche Sozialität von so einem bäuerlichen Milieu. Also auch was da sonst noch so passiert mit der Bäuerin, die da ihren Betrieb hat, mit diesen Verhaltensformen, die unter den Erwachsenen und Jugendlichen geschehen, ja, über Trecker fahren, dass da gesagt wird, hier hast du einen Führerschein für den Lastwagen? Nee, ja, bist du schon mal in Gefahr? Ja, bin ich schon mal, ja gut, dann kannst du trotzdem fahren, ja, den Milchlaster. Also das sind so Sachen, das ist eben dann doch eine Form von Milieustudie gewesen, die ich letztlich schon interessant fand, diesen Einblick in das bäuerliche, ländliche Leben dort.
Ja, also das ist ja in der Tat so. Also das ist, ich hab's ja gesagt und du hast es jetzt auch nochmal schön zitiert und beschrieben. Ja, es ist die Realität, wie sie oftmals auf dem Land ist oder auch war, aber würde auch sagen, immer noch durchaus ist, wenn man das mal so immer so ein bisschen auch den Blick drauf wirft. Ich selbst bin ja auch ländlich groß geworden. Ja, also ich bin zwar, ne, wenn man sagt, im Saarland geboren. Ja, das Saarland ist ja für viele sowieso irgendwie sehr ländlich. Ist es ja auch ländlich geprägt, sehr viele kleine Gemeinden und Örtchen, und zwar in Saarbrücken geboren, aber dann in einer Gemeinde groß geworden oder in einem Ort groß geworden, wo gerade mal 1100 Einwohner existieren und man auch noch sehr wahrscheinlich in der 58. Generation als zugezogen erzählt, wenn man da noch leben würde, ne, was ich ja jetzt nicht mehr tue. Aber ich habe mich auch nicht irgendwie, klar hat man auch mal irgendwo vielleicht mal an einer Dorfdisco, also ich habe auch unter anderem mit anderen in einer Organisation Dorfdiskos veranstaltet, Turnhallen gefüllt mit mehreren tausend Besuchern, die dann mehr waren als die gesamte Dorfbevölkerung in diesem Ort, so nimmt. Aber selbst tatsächlich war ich jetzt auch nicht so dieser Partygänger. Oder auch die Kultur auf dem Land ist ja durchaus auch geprägt von Trinken und auch mal gerne über den Durst trinken, weil man dann sich dann auch irgendwie stark fühlt oder jawohl, super gemacht und klasse, ne, was du verträgst und so weiter, wie man dann da halt irgendwo sich auch messen kann, ne? Und da gibt's ja durchaus auch so solche Riten, sei es jetzt bei der Kirmes, Kerb, wie es im Saarland heißt, wo dann natürlich auch Straußbuben und Straußmäde oder Mädchen dann unterwegs sind, die aber eigentlich nichts anderes machen, als die ganze Zeit zu saufen. Muss es mal sehen. Auch das Aufnahmeritual besteht ja schon daraus, zu saufen. So. Und das war mir auch immer fremd. Also ich bin auch nicht jemand, ich habe es nicht verstanden, warum man irgendwo hingeht, Geld ausgibt. Ich habe mein Geld lieber anders investiert. Es ist jetzt nicht so, dass ich sparsam war, ja, aber ich habe es nicht verstanden, dass ich irgendwie rausgehe und dann in der Wirtschaft mich zukippe. Ja, also das habe ich nie verstanden und nie gemacht. Von daher ist mir das so. Ich kenne es, natürlich war ich auch mal fest und wie gesagt auch Disco veranstaltet oder Partys veranstaltet, dann weiß man auch genau, wie das ablaufen kann, ja, dass es durchaus zu Tumulten und Schlägereien kommen kann. Und von daher ist mir diese Szenerie überhaupt nicht fremd. Was mir auch nicht fremd war, das liegt vielleicht jetzt auch an dieser Frankreich-Nähe und auch daran, dass ich spreche zwar überhaupt gar nicht gut Französisch, leider Gottes, aber auch in der Partnergemeinde und im Schüleraustausch in der Champagne war, weil das ist die Partnergemeinde in der Champagne von der Gemeinde Gersheim, in der ich groß geworden bin, Bassancourt, in der Nähe von Reims, also wie gesagt, mitten in der Champagne, was natürlich positiv und schön ist, ja. Aber da kennt man durchaus, dass Franzosen eben ganz anders feiern als jetzt die Deutschen, ja. Also das hat man hier auch gesehen. Jetzt mal unabhängig vom Trinken, weil das können sie alle. Das ist ja egal, sondern die Art, wie gefeiert wird. Da läuft Musik, da tanzt man und das findet in Deutschland mittlerweile ja eigentlich gar nicht mehr so statt auf normalen Festen. Da spielt vielleicht irgendwie, legt ein DJ auf oder man hat vielleicht mal noch eine Liveband. Aber in Frankreich gehört das einfach zu solchen Festen dazu, dass es da eine Band gibt, die spielt Tanzmusik und es wird getanzt. Da tanzen wirklich immer auch alle. Also es geht nicht nur eigentlich eigentlich darum, halt sich volllaufen zu lassen. Das ist dann halt hier der Zweck der Dorfjugend, könnte man sagen, sondern die Erwachsenen, auch paar Erwachsenen, der Vater zum Beispiel war ja auch ziemlich Knülle, als er dann daheim gefahren ist. Normalerweise tanzen die, feiern ausgelassen, aber jetzt nicht irgendwie, so, um sich nur zu betrinken. Deswegen war die Art für mich jetzt gar nicht so ungewöhnlich und auch bekannt und dachte, ja, okay, jetzt schauen wir mal, was da so passiert in diesem Laufe des Festes und so weiter und so fort. Und man hat da schon, wie du auch sagst, einfach so ein bisschen einen Einblick gekriegt, wie gefeiert wird. Ja, auch letzten Endes ist es ja die Kultur, zu feiern, ja, man feiert, um einfach auch mal den Alltag Alltag sein zu lassen. Deswegen wurden natürlich am Anfang oftmals christliche Feste kräftig gefeiert. Ich meine, die Kirmes ist ja auch die Kirchweih, also eigentlich der Tag, an dem die Kirche eingeweiht worden ist, hat man ein schönes Festchen gemacht, ein weltliches Fest draus gemacht und so zieht sich's ja auch durch. Da wurden ja Gelegenheiten auch gesucht und geschaffen, um einfach aus diesem harten Alltag mal ausbrechen zu können und zu feiern. Und das hat man natürlich meiner Ansicht nach auf dem Land, wo vielleicht oftmals noch körperlich mehr gearbeitet wird im Großteil der Bevölkerung, je nach Landstrich, ja. In Deutschland vielleicht weniger, aber in Frankreich glaube ich schon durchaus auch noch, wie gerade da waren schon sehr viele Bauern und Lebensmittelhandwerker, würde ich jetzt mal sagen, unterwegs. Und dann feiert man halt auch mal ausgelassen, um einfach mal diesen Alltag außen vor zu lassen. Es wird sicherlich auch unabhängig von Landwirtschaft und Lebensmittelwirtschaft gemacht, ja. Aber das zeigt, finde ich, der Anfang des Films da ganz gut, dass da halt kräftig gebechert und kräftig gefeiert wird, um einfach mal ja das Leben, wie es halt ist, wenn es mal gerade scheiße ist, auch mal außen vor zu lassen und halt, ja, irgendwie einen Grund zu haben, zu feiern. Und diese Jugendlichen suchen aber natürlich in ihrem pubertären Verhalten und Erwachsenwerden auch das Kräftemessen. Ja, da wird er halt links stehen gelassen. Vorher hat er hier noch irgendwie bei einer anderen Gelegenheit mit der jungen Dame da schäkern können. Hat aber jetzt, wie du schon eingangs gesagt hast, ein paar Probleme gehabt. War nicht so stehfest, wie sie sich alles erhofft haben. Und da ist er halt abgeblitzt und dann dreht er durch, der Halbstarke, weil die anderen sich halt noch so ein bisschen lächerlich über ihn machen und zieht dem einen, es ist auch noch wichtig für den Fortlauf des Films tatsächlich in dieser Szenerie, ja, zieht ihm dann halt irgendwie eine Flasche über und flüchtet mit seinen Freunden und weg sind sie, ne, so. Und ja, tatsächlich, dem er da diese Flasche überbrät, das kommt ja gar nicht mal so viel später im Film ja direkt. Das ist ausgerechnet der Sohn des Käsereibesitzers, bei dem er da anfängt zu arbeiten. Und dann wird er zuerst mal auch natürlich gestellt und zusammengeprügelt, aber fängt trotzdem ja an zu arbeiten. Fährt den Milchlaster, wie du gesagt hast, um die Milch einzusammeln. Da fängt dann eigentlich so das Thema mit dem Käse nach dem Tod des Vaters, nach der ersten kleinen Trauerphase, will ich jetzt einfach mal so sagen. Er verscherbelt alles, was nicht nied- und nagelfest ist vom Bauernhof. Interessanterweise hat keiner Interesse an diesem Kupferkessel. Also wenn es ein echter Kupferkessel ist, hat der Kupferpreis eigentlich ja schon einen Wert, deswegen hat es mich schon verwundert, dass der Kupferkessel stehen blieb, der war doch recht groß und sicherlich auch schwer und stabil, also ich glaube, der Kupferpreis hätte da schon einiges gebracht. Jedenfalls bleibt ja dieser Kupferkessel, was ja auch wichtig ist für die Geschichte nachher, und dann fängt er eben in dieser Käserei an, fährt den Milchlaster, landet dann das erste Mal auch bei der Marie-Lise mit der besonderen Milch, stellt natürlich sich auch raus, dass er nichts kann, weil er vorher auch nichts gemacht hat. Er hat bei seinem Vater nie irgendwie geholfen oder ähnliches auf dem Hof. Also hat er nicht mal irgendwie so einen Schlauch festmontieren können, die Milch spritzt raus und so weiter und so fort. Und ja, und er lebt trotzdem irgendwie noch so ein bisschen in den Tag hinein und denkt, okay, jetzt muss ich halt für meine Schwester da sein, die er da versorgt, die er immer mit in die Schule fährt und so weiter und so fort. Er muss plötzlich Verantwortung übernehmen, die er vorher halt gar nicht übernommen hat, weder für irgendwen noch für sich selbst. Und das ist dann plötzlich so der Punkt, wo dann so diese Story allgemein dann auch so Fahrt aufnimmt, wie ich finde. Zum Käse kommen wir ja so Stück für Stück, nachdem er immerhin schon mal auf dem Milchlaster sitzt und dann Dinge in der Käserei reinigt, wo man dann auch durchaus ja schon sieht, wie so ein Käsealltag aussieht. Riesige Käselager, wo er verprügelt wird. Und da kommt man dann diesem Comté immer ein Stückchen näher.
Ja, auf jeden Fall. Es kommt ja dann doch eben zum Käse. Und was wir eben sehen, ist, dass er diese Härte des Alltags auf dem Land, dass er die eben jetzt doch ganz konkret erlebt und da auch so reintaucht und sieht auch, wie andere diese Härte erleben. Und ich finde, das hast du gut gesagt. Diese Feiern auf der einen Seite, die sind auch als Ausgleich zu sehen, ja, auch mit der Masse, mit dem Wegschießen von einem an sich sehr harten Alltag. Also wir sehen nicht nur, dass irgendwie er vom Schicksal hart getroffen wird durch den Tod des Vaters und die Mutter ist ja schon lange nicht mehr da, sondern eben auch, er muss wirklich jetzt körperlich arbeiten und er muss auch zu Uhrzeiten aufstehen, ja, da ist es noch dunkel, das ist kalt draußen, da muss er arbeiten, er muss körperlich arbeiten und er lernt ja auch mit Marie Lies zum Beispiel eine Bäuerin kennen, die zwar ökonomisch besser gestellt ist. Man könnte es vergleichen, wie das so manchmal so heißt, die hat Hektar, ja, oder sie hat Kühe. Ja, ja, das ist eben tatsächlich in diesem ländlichen Raum, wie viel Kühe hast du, wie viel Hektar hast du, das ist eine Kapitalwährung, ja, das ist wirklich ein Pfund, das man hat und sie hat das geerbt, obwohl sie ja wenig älter ist als er. Aber auch sie sagt, ja, irgendwie toll, ich habe hier keinen Urlaub, ich stehe jeden Tag auf, ich arbeite von morgens früh bis spät, um 10 Uhr bin ich müde. Das ist, mein Haus sieht aus wie Sau, ja, weil ich einfach vielleicht auch zu müde bin, das nach schöner Wohnen einzurichten. Ja? Sie hat irgendwie richtig was zu tun. Das ist eben auch eine Härte, die sie hat, auch trotz des ökonomischen Kapitals, das er nicht mal hat. Also er ist ja gleich doppelt gestraft, ja. Also er ist auch noch arm. Und dann ist diese Käse-Faszination, die er dann langsam entwickelt, oder Käse insgesamt, ist auch so ein kulturelles Kapital der Region. Und der Preis, nach dem er strebt, ist so ein symbolisches Kapital, das er kommt. Das sind so verschiedene Wertsorten, die da zirkulieren. Also ökonomisches Kapital, kulturelles Kapital durch den Käse, dann die Preise, das wäre nochmal was Besonderes, den zu bekommen. Das könnte man wieder umwandeln in ökonomisches Kapital, das ganz dringend braucht. Also das sind schwierige Zustände, die wir da kennenlernen. Und wo ich schon finde, das zeigt der Film dann auch im Laufe der Dauer immer besser und es baut doch so ein bisschen aufeinander auf. Und dann kommen wir ja wirklich sukzessive zum Käse. Und am Anfang wird der einmal so, da habe ich irgendwo zwischen der ganzen Sauferei, habe ich mal notiert, irgendwie hier wird ein Käse gezeigt, irgendwie groß, rund, gelb wie ein Mond, aber dann war er auch schon wieder weg und immerhin wird da gezeigt, es muss die Milch eingesammelt werden, der Vater fährt diesen Milchlaster. Aber er kommt dann in diese Käsereibetrieb, wie du sagst, und da auch da muss er die Härte des Alltags kennenlernen und die hatte der Arbeit, denn er macht die niedrigste Arbeit von allen. Und da musste ich eigentlich an Ratatouille denken, an den Küchenjungen da, der da eben auch als Putzkraft anfängt, ja, und er fängt auch als Putzkraft an. Er muss nämlich die Kessel sauber machen, weil die müssen gereinigt werden. Und die reinigen sie nicht von alleine, sondern ist Manpower gefragt. Das ist eine anstrengende, sehr rangniedrige Tätigkeit, was ihm nachher auch nochmal unter die Nase gerieben wird. Und hier macht das noch für jemand anderen und das ist natürlich eine Lohn- und Fronarbeit. Nachher, als er beginnt, seinen Käse zu machen, das beginnt auch damit, als er es versucht, dass er mal seinen Kessel, den Kupferkessel, den du erwähnt hast, endlich mal sauber macht. Und das ist natürlich schon mal was anderes. Also man merkt schon gleich, es ist ein Unterschied, ob man für jemand anderen den Kessel sauber machen muss und da ganz unten in der Hierarchie steht, ob man jetzt das eigene Käseprojekt beginnt und seinen Kessel sauber macht, indem man selber was zubereiten wird. Das arbeitet der Film auch raus. Und wir kommen so in die Käse Produktion rein, von ganz unten, vom Einsammeln der Milch bei der Bäuerin und dem Reinigen der Gefäße und ja, kriegen erste Einblicke, wie so eine Käseproduktion gelingen kann. Wir sehen auch, wie dieser ganz besondere Käse von dieser Käserei, die arbeitet, mal probiert wird, verkostet wird von professionellen von einer professionellen Verkosterin, Testerin, die ja wahrscheinlich diese Zertifikate auch verteilt, ja, vergibt oder für arbeitet für so eine Organisation. Da sieht man auch gleich irgendwie das High-End-Produkt, ja, das hohe, da wo groß kulturelles Kapital sich im Käse manifestiert zum Beispiel. Aber das ist ein sehr weiter Weg. Und da bekommt er dann die etwas naive Idee, er könnte auch den Käse jetzt mal schlanker Hand so herstellen und dann so ein 30.000 Euro Preisgeld einstreichen. Also da fängt es an, bei ihm zu gären. Und das wird sich ja nachher als steiniger, schwieriger Weg herausstellen, mit noch ganz besonderen, auch institutionalisierten Hindernissen. Aber da fand ich schon, oder wie ging es dir, Johannes, dass man irgendwie so erste Gefühle dafür bekommt, wie Käsehandwerk ablaufen kann?
Ja, also das durchaus, genau. Also gerade auch so, ne, wie funktioniert das eigentlich mit dem Käse, ne, Milch einsammeln und so weiter und so fort. Jetzt ist das natürlich auch eine institutionelle Struktur in Frankreich, gerade bei so einem Käse wie Comté und so, dass da tatsächlich die Tanklaster die Milch überall einsammeln und letzten Endes dann halt zentral zu einer großen Käserei. Vielleicht ist es auch eine Kooperative, weiß es nicht, das hat man jetzt nicht so gesehen, ne, das gibt's ja durchaus auch. Dann diese Milch dort eingesammelt wird und dann dorthin gefahren wird. Was ich noch sagen wollte, ja, weil du gesagt hast, ja, ne, die Währung ist Hektar, ja, da gibt's ja auch diesen Spruch, Liebe vergeht, Hektar besteht. Und das ist halt wirklich diese Realität. Also das auch, was man in der Käserei sieht, sieht man natürlich auch einfach auf dem Bauernhof, dass das einfach, ja, Handwerk ist, was anstrengend ist und man dann in einem ganz anderen Lebensrhythmus auch unterwegs ist, ohne, ja, und auch vielleicht, wenn man das leidenschaftlich macht, was jetzt bei ihm natürlich am Anfang nicht zu sehen ist, aber bei der Bäuerin schon, die ist da mit einer Leidenschaft dahinter, weil sie da auch, wie gesagt, eine besondere Milch und eine gute Milch liefert, ja, dabei ist, dann gibt man halt auch vieles andere auf, ne? Und das sieht man in diesem Moment auch. Und er, der anfängt in der Käserei zu arbeiten, wie du sagst, putzen, Milch einsammeln, der Toton, der kriegt dann plötzlich durch den Antrieb, als dann bei dieser Verkostung, ne, 30.000 Euro fällt, kriegt irgendwie dann schon mal Dollarzeichen oder Eurozeichen in dem Fall in die Augen, aber versteht auch, okay, wie gehe ich da ran, ne? Was muss ich jetzt machen und wie gehe ich da vor? Hat natürlich diesen Kessel zu Hause, ja, denkt, das geht so einfach, ist auf dem Campingplatz oder bei irgendeiner Touristengeschichte dabei, wo er sich dann einfach mal anschaut, wie eine Animateurin Käse zubereitet oder Käse fertigt und denkt, ja, wunderbar, das ist gar kein Problem. Nur, wie gesagt, er wird ja dann wieder vor Herausforderungen gestellt, weil er halt keine Kohle hat, ja, und merkt, okay, ich brauche eigentlich Lab, ich brauche die Milch vor allem und dann kann ich anfangen. Und deswegen muss er den halt organisieren und ja, weil er schon mitgekriegt hat, okay, besondere Milch, da kann ich vielleicht auch noch gleich was mal dazu sagen zu diesem Thema Milch und Comté, wo kriege ich die her? Ja, und dann fällt ihm eben die Marie-Lise ein, die diese Milch hat. Und er kennt sich ja natürlich aus, weil er ja vorher die Milch eingesammelt hat. Also kennt er auch alle Gegebenheiten vor Ort und weiß, wie er dann da auch rankommt. Ne? Und ja, dann schmeichelt er sich da halt ein in diese Szenerie, die geprägt ist von Verzicht. Vielerlei Verzicht, weil das hat man ja dann auch gleich gemerkt, dass sie, als er da kommt, ja klar, komm rein und dann soll es ja schon gleich zur Sache gehen. Dann kommt er da so rein und stolpert quasi auch so ein bisschen da so rein und merkt, okay, gut, jetzt habe ich da, komme ich gut an, habe da Chancen, also komme ich da auch ständig an diese Milch heran. Ja, aber vielleicht das, was mir trotz, dass man da so Stück für Stück herangeführt wird, sowohl jetzt in dem kurzen Prozess auf dem Campingplatz, danach auch, wie er versucht, diesen Käse zu machen. Ich meine, da sieht man das Gleiche nochmal, auch wenn es scheitert, was die Dame da als Animateurin und Ferienprogramm gezeigt hat. Fehlt halt, finde ich, einfach auch noch mehr Information in irgendeiner Art und Weise über den Comté, aber auch so ein bisschen. Du hast es eben auch schon so angedeutet, Kulturgut, französischer Käse, ja. Es gibt ja, was weiß ich, über 1000 verschiedene Käsesorten, glaube ich, in Frankreich. Charles de Gaulle, ich habe so ein bisschen mal geguckt, Charles de Gaulle soll mal einst gesagt haben, wie soll man ein Land regieren, das 246 Käsesorten hat, ja. Oder was auch immer, ja, was er aufgezählt hat. Jedenfalls Comté ist ja, ich habe es ja eingangs auch gesagt, schon einer der Könige der Käse. Man kennt den schon, es ist so ein französisches Kulturerbe, auch entsprechend regional geschützt, also dieses AOP-Zertifikat und ist dies streng reglementiert. Das merkt man ja auch daran, dass eben, weil er nachher gar nicht teilnehmen darf, auch nur bestimmte Betriebe diesen Käse überhaupt herstellen dürfen, weil man darf einfach nur bestimmte Milchkühe auch haben, die diese Milch haben. Diese Milchkühe müssen eben in der Franche Comté auch natürlich stehen und gefüttert werden, grasen auf mindestens 300 Meter Höhe. Ja, also da gibt's verschiedene Regeln. Und jeder Laib, man hat sie ja da kurz gesehen, wiegt exakt 40 Kilo, reift mindestens 4 Monate. Und alles, was nach oben geht, ist natürlich besser. Ja? Also deswegen kann auch tatsächlich, auch wenn er nicht prämiert ist, ein 24 Monate gereifter Comté bis zu 60 Euro pro Kilo kosten. Ne? Also das ist dann schon mal eine stolze Summe Geld, was da über den Tisch geht. Und jeder Comté wird von Experten bewertet. Hab das mal so ein bisschen recherchiert. Aussehen, Textur, Geschmack, Geruch. Und das mal unabhängig von diesem 30.000 Euro Preisgeld, sondern um einfach auch zu sagen, wo reihen wir die denn ein überhaupt, diese Käse? 20 Punkte sind das Maximum, 15 Punkte gibt so ein grünes Etikett für Extraqualität, 12 bis 15 Punkte bekommen ein braunes Etikett und unter 12 Punkten, da darf man es gar nicht mal Comté nennen. Ja? Also das ist wirklich extrem streng reguliert und das kommt mir so ein bisschen einfach auch zu kurz. Man kriegt zwar mit, dass es eine besondere Milch ist, die Marie-Lise macht, aber vielleicht ist jede Milch von jedem Bauern besonders, weil sie sonst gar nicht da reinfließen darf, dass es nachher ein echter Comté wird, ja. Und das kam mir da so ein bisschen zu kurz. Ansonsten fand ich es schon sehr authentisch, was man da gesehen hat, sogar mit diesem Kupferkessel, weil traditionell wird natürlich in Kupferkesseln gekäst. In großen Fabriken jetzt vielleicht nicht mehr, ja, in Manufakturen, aber wenn man es zu Hause machen würde, im Kleinen oder auch auf Alpensennereien, da hat man tatsächlich auch eben noch diese schönen Kupferkesseln, die da mit so einem Schwenkhaken von Feuer aufs Feuer und so weiter gelenkt werden. Ich selbst habe während Corona habe ich die Idee gehabt, Käse zu machen, habe das auch schon länger machen wollen und das war halt dann, da hat man natürlich auch ein bisschen Zeit gehabt, habe Käse gemacht. Also fand ich das schon sehr authentisch, was man da gesehen hat. Eigentlich ist es tatsächlich, muss ich sagen, relativ einfach. Es geht schon darum, dass man sehr genau arbeitet und auch mit einer Sauberkeit arbeitet, ja, weil das ist halt einfach ein tierisches Produkt und wenn man da nicht sauber arbeitet, hat man nachher irgendeinen Fehler drin oder es funktioniert nicht. Aber ansonsten ist es tatsächlich so, wie man es da gesehen hat, gute Milch kaufen. Ich habe mir tatsächlich auch Milch direkt beim Bauern aus dem Automaten rausgelassen, also fast Rohmilch, sage ich jetzt mal, ne? Und die dann entsprechend schön aufgekocht, Lab rein und so weiter und so fort, geschnitten, den Käsebruch dann entsprechend rausgenommen, in Formen rein, habe angefangen mit einem Feta, was relativ einfach ist, ein Camembert, der ja nicht Camembert genannt werden darf, wenn er nicht aus Frankreich kommt. Genau, also war es halt was anderes, war ein Weichkäse französischer Art. Das ist relativ einfach tatsächlich, ja, sage ich jetzt einfach mal. Das Schwere ist, dass man den halt drehen muss, weil er ja so ein schöner weißer Schimmelflaum kriegt, bis der dann regelmäßig da ist. Dann kann man ihn einfach einpacken und er reift im Kühlschrank weiter. Ich habe aber auch einen Hartkäse gemacht, also jetzt keinen Comté, aber einen Hartkäse. Und das ist dann schon ein bisschen mehr Aufwand, den immer regelmäßig, weil das hat man zum Beispiel gar nicht gesehen, die werden auch regelmäßig gewendet und geputzt und eingerieben, damit überhaupt diese Rinde auch entsteht und so weiter und so fort. Und das hat mir zum Beispiel dann auch wiederum gefehlt, weil man letzten Endes ja nicht den ganzen Prozess gesehen hat. Ich meine, hat da diesen Käse am Ende fertiggestellt gehabt, ja, und da war er plötzlich fertig. Und das kann aber gar nicht, weil er ja durchaus einfach eine gewisse Zeit noch benötigt, bis er überhaupt mal eine Rinde gebildet hat und so weiter und so fort. Aber sei es drum, jedenfalls der Weg dorthin und auch dieser Enthusiasmus, den er da plötzlich entwickelt hat, den fand ich dann halt sehr schön, weil er dann gemerkt hat, okay, ich mache hier was, ich arbeite mit meinen Händen, du hast es ihm ja auch gesagt, er wird in diese Realität geschmissen, muss arbeiten und arbeitet mit einem Lebensmittelprodukt und entwickelt da plötzlich dann halt auch diese Neugier geht ja auch nochmal zu dieser Animateurin, zu dieser Käserin, fragt er auch, ob er mitarbeiten könnte, weil er ja aus der Käserei rausgeflogen ist. Da sagt die, nee, also sie kommt da ganz gut mit klar, aber er könnte ihr gerade hier mal ein bisschen helfen, gibt ihm Tipps. Und da kommt er ja auch wieder hin und sagt, ja, ist immer so heiß. Wie machst du das, dass du dich da nicht verbrennst? Mir brennen meine Arme, wenn ich diesen Käse aus diesem Wasser raus oder diesen Käsebruch aus dem Topf raushole, aus dem Kessel raushole. Und da gibt sie ihm die einfachen Tipps, ja, sie macht ihre Arme vorher mal in kaltes Wasser, ja. Und da merkt man, dass er Interesse hat und auch gerne da, ja, ne, angetrieben von diesen 30.000 Euro irgendwie was erreichen will. Das ist halt jetzt sein Antrieb, aber er entwickelt dann plötzlich so eine Leidenschaft, er will es schaffen. Und er schafft es ja letzten Endes auch wenn das nur so ein Mini-Leib ist, man sieht es ja auch. Und er kommt ja auch ganz gut an, weil er geht ja mit ein paar Käsestücken und seiner Schwester dort zu diesem Contest, zu diesem Wettbewerb, darf natürlich nicht dran teilnehmen, aber seine kleine Schwester, die ja clever ist, die da auch sehr keck unterwegs ist, auch wenn man sie ja nicht so häufig sieht, schmuggelt einfach ein Stückchen von seinem Käse auf diesen Käseteller und dann probiert jemand genau dieses Stück Käse und dann fragt sie, und wie war er? Ja, und der, ja, der ist noch zu jung, aber ja, also er schmeckt schon wunderbar, ne, so. Und da merkt man dann schon, er hat dann auch so einen gewissen Stolz entwickelt, dass er das geschafft hat, auch wenn er halt ja nicht dran teilnehmen konnte. Und das wusste er halt nicht. Und das ist halt tatsächlich nicht nur in Frankreich, aber gerade dort, wo Käse ein Kulturgut ist und die kämpfen auch für ihre Käse, dass sie bestehen bleiben können unter bestimmten Regeln, setzen sich da auch regelmäßig gegen EU-Maßnahmen ein, die da konträr gegenwirken würden, dass dieses Kulturgut Käse, sei es jetzt Comté oder ein Camembert de Normandie oder ähnliches, bestehen bleibt. Weil oftmals eben tatsächlich auch mit Rohmilch gearbeitet wird, was ja ganz, ganz schwierig innerhalb der Lebensmittelindustrie und der EU ist. Wie roh darf denn Milch sein? Und wie gefährlich ist auch Rohmilch? Natürlich können sich da Keime bilden, gar keine Frage. Aber letzten Endes ist das halt auch wichtig für so ein Kulturgut. Und das fand ich, hätte man da durchaus auch manchmal noch ein bisschen stärker zeigen können. Es ist jetzt nicht schon mal mein Fazit, sondern einfach mal nur schon mal bei der Käseherstellung, was ich da so ein bisschen vermisst habe. Ja.
Also da stecken jetzt ganz viele Punkte drin. Und ich fange jetzt mit dem letzten nochmal an, um das zu sagen, also was wurde gezeigt und was fehlt. Also ich denke, der Film ist eben, das können wir sehen, kein Film, der explizit sich mit dem Comté der Spitzenklasse auseinandersetzt. Also wie wird der gemacht? Wie wird der hergestellt? Dass dieser Spitzenklasse Comté oder letztlich auch der zertifizierte Comté ist eigentlich nur so die Perspektive am Ende eines sehr großen Kontinuums von Käse, das produziert werden kann. Und der wird immer so als Ideal eingeführt. Immer, also da könnte man hinkommen und da er hat so eine Illusion davon, auch der junge Mann, dass er das machen möchte. Aber es geht im Grunde genommen gar nicht um diesen Käse, um diesen Spitzenkäse, sondern es geht wirklich eigentlich mehr darum, wie fängt jemand an mit der Käseproduktion und entwickelt so ein Verständnis für die Käserei und für die Arbeit der Käserei. Und da geht es dann tatsächlich, auch wenn er davon träumt, dieses Spitzenprodukt herzustellen, es geht eigentlich erstmal darum, wie mache ich ganz grundlegend Käse. Und da müssen ihm am Anfang eben so ein paar Dinge auch erstmal klar werden. Er, der eben nie mitgearbeitet bei der Käseherstellung und nur weiß, dass in dieser Region Käse gemacht wird und er ein Milieu vorfindet, ja, wo überhaupt über Käse gesprochen wird, wo Käse eine Rolle spielt. Zum Beispiel du und ich, wenn wir hier in unseren Städten sind, in Stuttgart oder hier in Kassel, hier macht ja so gut wie niemand Käse. Also es ist nicht mal irgendwie sowas, was dauernd virulent ist, aber da ist es immer ein virulenter, der dazu so einen leichten Berührungspunkt dazu. Und er erkennt zum Beispiel so Dinge, wie dass er eine besondere Milch braucht. Das ist ihm irgendwie am Anfang auch schon klar. Du hast da immer wieder gesagt, er fängt diese Romanze an, um sich die Milch zu erschleichen. Also das finde ich eigentlich ein bisschen beschönigend, wenn ich ehrlich bin. Was er macht, ist, dass er will die Milch klauen. Ja, er weiß, dass er weiß, er kann nicht jede Milch nehmen. Das hat er schon mal verstanden. Und die von Marie-Lise ist eine gute Milch. Das hat er irgendwo gehört. Und deswegen will er diese haben, weil er will den besten Käse machen. Er hat dann noch gar nicht verstanden, dass er, wenn ich das richtig verstanden habe, dass er mindestens 3 verschiedene Sorten Milch braucht, wissen kommt. Er klaut nur eine Sorte. Ja, aber immerhin, da hat er schon mal begriffen, es gibt irgendwie gute und schlechtere Milch. Und dann, er hat diese Milch nicht, er hat kein Geld, um die zu bezahlen. Und das ist erstmal Diebstahl, was er da plant. Ja, jemand, der sich Ressourcen besorgen will, zu denen er keinen Zugang hat, die ihn am Aufstieg aber hindern. Er weiß, er braucht das. Die Milch, ja, diese besondere Heumilch, die sie da hat, das ist das Rohöl des französischen Jura, könnte man sagen. Und ja, das ist also ein Akt der, man könnte sagen, es ist Verbrechen, es ist ein Akt der Rebellion oder des Untergrabens, des laufenden Systems, zu dem er keinen Zugang hat. Er muss um Überleben kämpfen, er will nach oben kommen. Also das macht er. Und dann diese Romanze, die beginnt er ja erstmal, da stolpert er so rein, weil eigentlich will er nur den Schlüssel klauen und schleicht sich dann ins Haus und fängt mit ihr an zu reden. Und dann hat sie irgendwie Gefühle für ihn, obwohl sie ihm vorher recht unverblümt auch schon mal gesagt hat, dass er scheiße aussieht, als er auch wirklich scheiße aussah. Aber trotzdem, sie ist eine ehrliche Haut und das ist auch eine besondere Form der Kommunikation, die da herrscht, die sehr botschaftlich ist, nicht so keineswegs irgendeine Form des magischen Realismus ist oder wie bei Betts Fest, wo wieder dann sehr vorsichtig kommuniziert wird, die Gefühle verdeckt werden, sondern hier wird irgendwie Gefühle werden sehr sehr offen, aber wenig enthusiastisch kommuniziert. Und dann dann kommen wir in eine sehr skurrile Situation und die finde ich eigentlich auch wieder so symbolisch interessant, wo das so ein bisschen mit dem Realismus des Films fluktuiert. Also er klaut ja dann die Milch von einer Frau, ja, von der Frau, mit der er eine Liebesbeziehung hat. Das bin ich ja schon fast bei Ödipus irgendwie so drin. Also ist ja irgendwie die Milch als das mütterliche, weibliche Produkt, die klaut er dann. Da hat er kein Recht drauf und gleichzeitig fängt er an, diese Frau zu lieben, so hintenrum heimlich. Das ist irgendwie schon eine skurrile Situation und er kommt auch in Gewissensbisse da rein und merkt, das ist irgendwie eine ganz, das ist schon ein besonderes Setting, in dem das sich das abspielt. Dann macht er ja mit seinen Freunden zusammen so ein bisschen die Küche sozusagen, sein Labor fertig. Zum Glück hat er Freunde, die auch handwerklich begabt sind. Die sind auch alles keine großen Akademiker, muss man ja auch nicht sein. Die können eben tatsächlich was bauen, was die Akademiker nicht können. Die bauen dann da sein Kesselgestell auf. Und dann denkt er, er muss die Milch, das hat er irgendwie wahrscheinlich auch irgendwo mal gesehen, die wird da gerührt. Das hat er vielleicht aus den Augen. Und wenn er nur lang genug rührt, bei 40 Grad, dann wird das schon irgendwie andicken. Und sie rühren und rühren und rühren und natürlich passiert da gar nichts. Ja, also da kommt schon die ersten Herausforderungen, Hindernisse. Und dann kommt er zu dieser Frau bei diesem Volksfest und fängt dann an, auf verschiedene Art und Weisen sich des Wissens um Käseherstellung zu bemächtigen. Das ist, ich gehe mal auf so eine populäre Veranstaltung, wo Leuten im Publikum gezeigt wird, wie wird Käse gemacht. Und da kriegt er mit, da muss Lab rein. Ja, ansonsten wird das gar nicht. Sein Freund sagt noch, ja super, hier, wir hätten ja ewig rühren können, quasi du Schlauberger. Ja. So, da müssen sie sich noch Lab besorgen. Auch das ist ja auch, nicht jedes Lab ist gleich, das erfahren sie da auch schon. Und dann fängt es schon irgendwie an. Aber wie du sagst, es kommt dann auch zu anderen Problemen, wie die verbrennen sich die Finger dabei, er fasst da rein, es ist einfach super heiß, damit das ist er nicht gewöhnt, er hat keine Technik. Auch das muss er erstmal drauf kommen, dass er das woanders nachfragen kann, was man machen kann. Da kommt auch erst ganz am Ende des Films drauf. Und dann, das ist ja auch eine moderne Form der Wissensermächtigung, dann schaut er sich ein YouTube-Video an. Das finde ich auch spannend, ja, dass er sich so das Wissen holt und wer kennt das nicht? Also mein ersten Fahrradreifenwechsel, das hat mir auch niemand gezeigt. Ja, ich habe immer Geld für den blöden Fahrradladen bezahlt, bis ich dann bei YouTube mir Videos angeguckt habe und dann beim ersten Hinterreifenwechsel also 2 Stunden lang da geschwitzt und gestöhnt habe und das hat natürlich, der Mann im YouTube-Video hat das so zack, zack, zack gemacht, hier muss man nur mit dem kleinen Heber rein und dann holst du das raus, dann machst du zack, zack, zack wieder rein. Der war nach 3 Minuten fertig, bei mir ploppte der Reifen links und rechts immer wieder raus. Es war eine Tortur und ich dachte, ich müsste jetzt das Fahrrad ohne Hinterreifen Also klar, man kennt das so. Das ist so, wie unsere Generation je nach Setting sich ihre Sachen erschließt. Und er guckt sich das an und kommt auch erstmal nicht vorwärts und muss dann da rumprobieren und es nochmal versuchen und so weiter. Das ist ein interessanter Lernprozess, der eben dann sich nicht mit der mit dem Spitzenkäse beschäftigt, sondern eben mit der ganz rudimentären Form, wie müssen eigentlich erstmal die Basics gemacht werden, dass man überhaupt einen Käse hinbekommt. Und den bringt er dann auf ein bestimmtes Level und präsentiert ihn dann auch schon, ja, wie du gesagt hast, mit der Schwester, so unter der Hand bei diesem Festival. Aber das Urteil, du hast gesagt, es ist dann wohlwollend, aber der erste Satz ist ja erstmal, als die Schwester fragt, wie schmeckt der? Ungenießbar, ja. Der ist ja viel zu früh rausgeholt worden. Und das stimmt, genau, da kommt das, was du sagst, zum Tragen, ja. Er hat eben einen kleinen Käse viel zu früh fertiggestellt. Das ist eben noch nicht kein Comte, ja, sondern das ist eben, genau, er kann jetzt schon Käse machen, das ist schon ein großer Schritt im Vergleich zu dem, wo er gestartet ist, ja, als Säufer ohne jegliche Kenntnisse, der in warmer Milch rührt, aber es ist eben keineswegs ein Spitzenprodukt. Bis zum Spitzenprodukt, das kann man eben dann doch nicht in einem Sommer, wir sprechen ja in dem Film Könige des Sommers, lernen, sondern da gehört Kenntnis dazu, Engagement dazu, und da gehört dann eben auch bei dem französischen Kulturgut als Symbol dazu, dass man sich von der Institution, die extra für diese Form des Käses in Frankreich, in dem Kulturland da ist, regelmäßig besuchen lässt, Proben anbietet, professionellen Verkostern, die das einordnen können, nachweist und belegt, dass der lang genug gereift hat, dass da so und so viele Sachen drin sind, dass der ein bestimmtes grundlegendes Qualitätsmerkmal aufweist. Und dann kann man in diesen Wettbewerb, der immer noch am Ende dieses Films natürlich weit, weit weg ist von dem, wo unser Freund ist, teilnehmen. Ja, und deswegen, also für mich war es dann letztlich eben kein, ich hatte tatsächlich auch gedacht, dass ich den Film gestartet habe, das geht bestimmt in die Richtung, es geht um Spitzenkäseproduktion, weil ich kannte ja dich und deine Vorliebe. Und das war auch das, wo ich am Anfang auch schon gedacht habe, da kommt, also genau, nach 20 Minuten merkt man so, da kommen wir nur schwer hin. Also wenn dieser Junge diesen Wettbewerb gewinnt, dann ist das wirklich totaler Käse, dieser Film. Das hat der Film zum Glück nicht gemacht. Das wäre absurd gewesen. Sondern es ist dann eben doch etwas anderes. Und es hat mir trotzdem, muss ich sagen, dann auch als Laie, als Amateur, die Augen so ein bisschen geöffnet für den Beginn des Käsens, wenn man das so sagt.
Ja, das sind wir ja schon ein bisschen beim Fazit. Möchtest du da schon gleich mal anschließen, Daniel, und dein Fazit servieren?
Ja, kann ich gerne machen. Also wir waren uns am Anfang unseres Gesprächs hier nicht, das ist was, damit hatten wir nicht gerechnet. Man musste sich darauf einlassen. Wir dachten zuerst, oh Gott, wo sind wir da gelandet? Meine ersten Gedanken in den ersten 20 Minuten waren wirklich, jetzt nur um die Sauferei ging. Okay, gebe ich dem jetzt einen Film, einen Punkt, einen Gang, ja, und ist das wirklich der schlechteste Film, den man sich vorstellen kann? Da habe ich doch gedacht, es wird ja auch Filme geben, da kann man null Gänge geben. Ja, dann gebe ich. Also für mich war wirklich am Anfang, ich war, da wollte ich natürlich auch nicht irgendwie so schlechte Bewertung geben. genau, also es hat echt gedauert, bis ich da reingekommen bin. Letztlich muss ich sagen, ich habe dann angefangen, ihn mit anderen Filmen zu vergleichen im Laufe des Anschauens. Nämlich einmal eben mit Ratatouille, weil wir da auch den Küchenjungen hatten. Und ich schon fand, dass man auch wie bei Ratatouille die Härten des Gastronomiealltags vermittelt bekommt man hier die Härten des Landlebens und der Käserei vermittelt. Bei Ratatouille endet es dann tatsächlich doch darin, dass er die super Ratatouille macht und er macht hier so einen mittleren Käse. Da ist dieser Film natürlich ein bisschen realistischer. Aber genau, das fand ich, das reihte sich dann doch ganz schön ein in die Reihe der Filme, die wir schon gesehen haben. Ich finde auch, das zeigt unseren Podcast jetzt, zeichnet den aus, dass man anfangen kann, durch das, was wir gesehen haben, schon Filme miteinander zu verknüpfen und zu sehen, aha, hier gibt's ähnliche Elemente, also hier bieten sich Vergleiche an. Der andere Film, mit dem ich ihn vergleichen möchte, ist Louis und seine außerirdischen Kohlköpfe. Denn finde ich der noch bessere Referenzfilm. Denn natürlich Louis de Funès, diese französische Landgesellschaft auf eine sehr humoristische und überzogene Art und Weise aufs Korn. Aber er ist ja 40 Jahre früher dran und zeigt auch den Untergang der traditionellen französisch-bäuerlichen Gesellschaft. Und hier haben wir eigentlich, finde ich, verhältnismäßig realistischen Blick. Klar, es handelt sich immer um Film, bei allem, was wir gucken, deswegen ist es keine Dokumentation, es handelt sich immer um Film, also immer um Kunst, ja, um eine Realität zweiter Ordnung, aber es handelt sich trotzdem um einen relativ realistischen Blick auf die aktuelle Lage der französischen Landbevölkerung, der bäuerlichen Gesellschaft. Und dann fand ich ihn auch wieder interessant, weil man so sieht, wie hat sich das gewandelt, diese Zeit mit Louis de Funès, die ist untergegangen, oder das, worüber er sich lustig gemacht hat, oder was er noch was auf die fürs Korn genommen hat, und wir sind jetzt in der Moderne, also in der bäuerlichen Gesellschaft, wo Techno gehört wird, wo es Plastikbecher gibt, wo sich YouTube-Videos angeguckt werden, also doch interessant zu sehen, wie sich so ein Milieu vielleicht auch weiterentwickelt und von der Kunst neu thematisiert wird. So, und dann fand ich eben am Ende doch die Käseproduktion interessant. Doch, das hat mir was gegeben. Auch, dass ich gesehen habe, wie diese Verhältnisse sind zwischen grundlegenden, ums Überleben kämpfenden Leuten, die in der Käserei sich verdingen wollen, wie hart das Leben für die ist. Und auf der anderen Seite so der Schimmer des Fine-Dining-Käses mit Veranstaltungen, wo Damen in schnieken Kleidchen mit Stilettos stehen und Männer in Jacketts und Hemden und alles ganz sauber ist und jemand im Anzug die Rezeption bedient und wo eben tatsächlich eine andere Form des Geschmacksurteils gefällt wird. Ja, insofern ja, hat mich das am Ende doch wieder versöhnt mit dem Film. Jetzt muss ich überlegen, natürlich im ganzen Ranking, das wir bisher hatten, ja, wo kann ich ihn da einordnen? Und ich finde, also nur ein Stern wird ihm vielleicht, wäre eigentlich doch zu hart. Man könnte, kann ihn sich schon anschauen. Jetzt muss ich sagen, habe ich letzte Woche Bittersüßer Schokolade 2 Gänge gegeben und muss sagen, da geht es ja doch noch mehr um Essen und noch mehr um Genuss. Es wird noch für die Grana betantiert. Also ich würde ihm jetzt 1,5 Sterne geben. Ich finde es gut, dass wir ihn angesehen haben, dass wir ihn gesprochen haben. Genau, er passt in diese Reihe rein, finde ich. Und deswegen hat er auf jeden Fall einen Gang mindestens verdient und noch einen kleinen Nachschlag hintendrein. Lieber in dein Fazit jetzt.
Ja, ich habe mich ja sehr eigentlich, ich habe den Film ja vorgeschlagen und habe mich eigentlich sehr darauf gefreut. Ich habe es ja eingangs auch schon gesagt, ich habe sehr hohe Stücke und Erwartungen eigentlich an diesen Film gehabt, ohne zu wissen, dass der auf Festivals gelaufen ist. Ich hätte es vielleicht auf dem Filmplakat tatsächlich auch sehen können, als ich damals im Programmkino war und ihn nicht gesehen habe. Ich habe daher wirklich hohe Erwartungen an diesen Film gehabt. Wenn ein Film im Programmkino läuft, hat er normalerweise, sage ich mal so, normalerweise schon Gehalt und auch für dieses Thema, das nach außen hin dargestellt wird. Deswegen dachte ich, ist es wirklich auch ein kulinarischer Film. Klar, gibt es da noch eine andere Handlung und dieser Käse, diese Käsethematik, die unterstützt das Ganze, damit diese Story irgendwie vorankommt, wenn man das so nimmt, ja. Und ich war dann letzten Endes richtig enttäuscht, als ich diesen Film gesehen habe. Er war zwar schön, er war zwar nett, also schön, würde ich sagen, er war nett, ja, man kann ihn mal gesehen haben, da stimme ich dir zu. Liegt vielleicht daran, dass es schon eine realistische Darstellung des Landlebens war, dass keine kitschige Romantisierung vorhanden war, dass eben der Held ein Anti-Held ist und der scheitert am Ende trotzdem, ja, auch dass da kein Happy End in dem Sinn. Es gab ja ein Happy End, dass sich alle wieder vertragen haben, ja. Also, aber das Happy End um den Käse gab es in dem Fall jetzt nicht. Und der Comté war da eher die Kulisse und nicht der Inhalt. Und das fand ich halt irgendwie schade, weil als ich auf diesen Film aufmerksam wurde, war immer irgendwie dieser Käse sehr stark im Vordergrund. Vielleicht habe ich es auch nur so wahrgenommen, war vielleicht eine Wunschvorstellung. Das kann auch sein. Aber jedenfalls war ich doch schon enttäuscht, als ich den jetzt mir angeschaut habe. Ja, weil eben, wie gesagt, ich hatte es ja jetzt mehrfach gesagt, mir auch da wieder das Thema Käse zu wenig vorkam. Also es war eher so ein Vorwand, nicht Inhalt. Es geht halt eher um diese pubertierenden Jungs, die dann plötzlich groß und erwachsen werden müssen. Ja, Coming-of-Age-Film, schön und gut, sei es dahingestellt. Aber auch für einen französischen Film fand ich ihn eher schwach, wie ich französische Filme gesehen habe. Also das ist so meine persönliche Meinung. Und wenn ich jetzt das so, ja, zusammenfasse, ich habe es ja eingangs auch schon so ein bisschen gesagt, ist Ich fand den Film Käse. Es ging zwar nicht um Käse, aber ich fand den Film Käse. Und es waren jetzt nicht verlorene, ich weiß gar nicht, wie lange er gedauert hat, 90 Minuten oder sowas um den Dreh. Es waren jetzt keine verlorenen 90 Minuten, sondern es hat mich jetzt nochmal so dran erinnert, okay, ich kann mich ja auch mal nochmal ein bisschen intensiver mit der Käse-Thematik Frankreichs auseinandersetzen. Das war so ein Punkt, den ich da mitgenommen habe. Aber nachdem ich ja bittersüße Schokolade nur einen Gang gegeben habe, dann kann ich hier gar nicht anders, als auch nur einen Gang zu geben, weil ich wirklich enttäuscht war. Also gut, bei bittersüße Schokolade war ich nicht enttäuscht, sondern hat mich mitgerissen. Hier ist es eine persönliche Enttäuschung und ein persönlicher Affront gegenüber mir, dass ich diesen Film überhaupt im Kino sehen wollte und jetzt mir angeguckt habe und bitterbös enttäuscht worden bin. Wie gesagt, ich bin es nicht gewohnt von einem französischen Film, dass es es war schon ein bisschen, also es war nicht ganz belanglos, aber wenn ich jetzt sage hier so belanglos, ne, dann ja, ich war, also irgendwie hat er mich überhaupt gar nicht so richtig mitgerissen und diese Story, die hätte auch irgendwie was anderes x-beliebiges ausgetauscht werden können. Also der Käse war wirklich halt nur, weil es in diese Landszenerie gesetzt wurde. Aber ansonsten hat mich das überhaupt nicht so mitgerissen. Und vielleicht hätte Marcel Reich-Ranicki da auch gesagt, was will uns dieser Film überhaupt sagen? Wer weiß das, ne? Also von daher, ich sag einen Gang und ich sag noch eins dazu. Besser geht man in eine Käserei und besichtigt die, als dass man diesen Film anschaut.
Och, so hart würde ich wirklich nicht sagen. Für mich muss ich auch sagen, in meiner Auffassung unseres Werteschemas, ein Gang ist für mich irgendwie halt das Bodenständigste. Ne? Also
ja.
Manchmal gehe ich in irgendeine Bude, wo ich was Gutes essen kann, ja, und da kriegt man mit einem Gang ist man dann satt und zufrieden und hat man was Leckeres gehabt. Der zweite Gang ist schon was Spezielles, dass man das macht. Und also ich behalte mir vor, für wirklich schlechte Filme zu sagen, null. Der wird von mir null Gänge kriegen. Da gehe ich irgendwie nicht rein. Ja, also den lassen wir außen vor. Da muss man über die Hygiene hin. Und also insofern, so dramatisch würde ich es nicht sehen. Aber interessant, dass wir bei diesem Film doch irgendwie so ein bisschen merken, wir müssen mal wieder zurück zum klassisch-kulinarischen Genuss kommen.
Sehr wahrscheinlich, genau. Nein, null Gänge kann man natürlich auch vergeben, ne? Aber ist es so, wie du sagst, das wäre dann ein Film, den ich anmache und nicht durchhalte und abbreche, weil er irgendwie ganz fürchterlich ist, ja. Aber hier, wie gesagt, ich habe ihn ja angeschaut, fand ihn ja auch ganz nett, aber auch nicht mehr und deswegen dieser eine läppische Vorspeisengang. Und wie du sagst, wir müssen ja auch nochmal zu Filmen kommen, die das Essen in irgendeiner anderen Art und Weise vorstellen. Und ja, wir gehen so langsam, wenn ihr ja dem Kalender folgt, auf ein besonderes Datum zu. Und Daniel, es ist ja wieder dein Part für das nächste Mal, für unser nächstes Menü quasi, den Film auszusuchen.
Stimmt, und genau, wenn wir aus dem Fenster gucken, dann merken wir ja auch noch den Kalender, es weihnachtet ja schon ziemlich, also es ist ja schon mitten im Advent, müssen wir feststellen. Und deswegen wird es das nächste Mal ein Weihnachtsspezial von unserem Podcast geben. Und wie das an Weihnachten so ist, da gibt es ein Geschenk, aber man darf natürlich nicht vorher wissen, was drin ist. Und deswegen werde ich jetzt nicht verraten, was wir uns anschauen werden. Genau, ich hoffe, es wird ein Film sein, der uns beide wieder ein bisschen genüsslicher einstimmt, ja, und vielleicht auch ein bisschen Völlerei zum Weihnachtsfest einnimmt, mehrere Gänge zu vergeben. Aber das werden wir sehen. Ich möchte jetzt noch nicht verraten, was wir das nächste Mal besprechen, was wir bis dahin gucken. Johannes wird es natürlich gleich wissen, wenn das Mikrofon aus ist. Wir gucken nicht irgendwas wild, sondern wir wissen es dann. Aber für euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, bleibt es noch eine kleine Überraschung. Und wir freuen uns aber, euch auch bei unserem Weihnachtsspezial mit an Bord zu haben.
Ja, da freue ich mich auch schon drauf. Herzlichen Dank dir wieder für einen unterhaltsamen Abend und für eine unterhaltsame Folge Betrachtung. Ja, wieder interessante Gedanken ausgetauscht. Und wie gesagt, ich habe mitgenommen, mich doch nochmal ein bisschen intensiver mit der französischen Käsekultur auseinanderzusetzen.
Das freut mich. Ja, dann au revoir, lieber Johannes. Bis zum nächsten Mal.
Ja, au revoir, Daniel. Und denk daran, manchmal sind die besten Geschichten die, die beim gemeinsamen Essen entstehen.
Das war Film und Fressen. Der Podcast über Kino mit Geschmack, mit Kofal und Quirin. Dir hat diese Folge gefallen? Dann teile sie gerne mit anderen und abonniere uns, falls noch nicht geschehen. Wir freuen uns über Bewertungen, die helfen uns weiter. Und dann bis zur nächsten Folge. Auf Wiederhören!